è solo una situazione generale. È solo un podcast che può affrontarla. Lauer e Wehner, il miglior podcast della Germania per gestire la situazione generale. Christopher Lauer, dottor Ulrich Wehner,
la situazione generale. Lauer, Wehner,
Lauer.
Situazione generale, gestione, il migliore podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 209. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 11. Juni 2026. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für WM-Berichterstattung und Schutzhand und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Über die muss ich nicht mehr viel sagen. Sie kommentiert sich von selbst, aber sie muss natürlich auch bewältigt werden. Das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Ich grüße dich, Herr Kollege. Und ja, Bewältigung der Gesamtsituation. Ungefragt würde ich sagen, was unsere Methode ist. Wir praktizieren faktenbasiertes Aufregen, um mit dem ganzen Wahnsinn klarzukommen und nicht in schlimme Dimensionen abzurutschen, wie manch ein anderer, liebe Sachsen-Anhaltiner-Leute.
Ja. Man rutscht ab. Wenn wir jetzt Jeopardy spielen würden, würde ich sagen, was ist Lauer und Wehner? Und das mit dem Abrutschen konnte ich am Wochenende auch beobachten, weil ich auf so einem Bürgerfest in Pankow war, wo...
Burger oder Bürger?
Bürger, also Dorfkirmes, hat man früher gesagt. Und da hatte auch die sogenannte Alternative für Deutschland einen Stand. Und da muss ich sagen, sobald die vor Ort sind, ist die Stimmung direkt scheiße.
Ja.
Und ein bisschen beeindruckt war ich von den Leuten, die dann also allen Ernstes ein AfD-Luftballon mitgenommen haben dann auf die Kirmes.
Ja.
Und da muss ich dann sagen, das ist doch dann wirklich ein schönes Beispiel dafür, dass es ja, weil die ja immer so rumopfern mit, oh, noch nie wurde jemand in Deutschland so schlimm behandelt wie wir. Ja, also wenn du mit einem AfD-Ballon in Berlin rumlaufen kannst, zumindest in Pankow, ohne einen auf die Fresse zu kriegen, kann es ja so schlimm nicht sein.
Ja, also dieser politischen Analyse ist nichts hinzuzufügen.
Ja, ich würde sagen, fehlerfrei subsumiert, 18 Punkte. Eine der beliebtesten Kategorien in diesem Podcast ist ja, worüber wir nicht reden. Worum geht es? Strategisches Schweigen, Stop Making Stupid People Famous. Über manche Dinge muss man einfach, ja, schweigen. Und wir reden einmal darüber, damit ihr nie mehr über sie reden müsst. Das ist ein Service dieser Gesundheitsdienstleistung, die dieser Podcast hier darstellt. Und Ulrich hat wieder ein ganz, ganz tolles Thema ausgegraben. Natürlich. Ulrich, sag doch mal.
Eine Entdeckung. Die Scouts von Lauer und Wehner haben wieder eine sehr talentierte Kraft entdecken können auf dem internationalen Transfermarkt für so richtig schlaue Sachen.
Ja.
Er trägt den auch in keine Witze über Namen, aber sowohl Vor- als auch Nachname sind sehr gut. Manfred Pentz. Manfred Pentz ist Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten im Bundesland Hessen. Und für sich ja ein Land, das bedeutsam ist. Manfred Pentz ist bislang nicht bedeutsam, hat es versucht, bedeutsam zu werden. Und wir reden nicht über ihn, weil der Versuch sowohl fadenscheinig als auch infam und ekelhaft ist. Wir erinnern uns, diejenigen, die auch in diesen Zeiten noch mehr als 2 Tage zurückdenken können, erinnern sich, dass das Großprojekt Deutschland holt sich eigentlich wie immer, wenn es geht, einen nicht ständigen Sitz Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen gescheitert ist. Johann Wadepfuhl, der Chefstratege, machte geltend, dass die beiden Mitbewerber, Global Player Österreich und Global Player Portugal, dass die ja auch 12 Jahre oder 16 Jahre Zeit hatten, ihre Kandidatur vorzubereiten und Deutschland nur schlappe 8. Und jeder, der sich mit Deutschland, Stuttgart 21 und dem Berliner Flughafen auskennt, weiß, dass 8 Jahre wirklich für gar nichts reichen.
Bist du noch nicht mal mit dem Planfeststellungsverfahren
durch. Da kannst du irgendwie ein Zweigangmenü planen, aber nicht sowas. Gut, ja. Also jedenfalls dieses Vorhaben, da in den Weltsicherheitsrat als nichtständiges Mitglied wieder reinwählen zu lassen, scheitert. Gewählt werden Österreich und Portugal. Österreich-Ungarn hätte ich fast gesagt. Österreich und Portugal.
Österreich ist natürlich, muss man auch schon noch mal ganz klar sagen.
Vorsicht.
Es ist eine große Demütigung natürlich für Deutsche. Aber gleichzeitig kann ich es auch verstehen, weil wenn ich da im UNO-Weltsicherheitsrat sitzen würde, hätte ich auch lieber so ein paar fesche Österreicher, die können sich nämlich wenigstens anziehen, dann hätte ich so ein paar fesche Österreicher neben mir sitzen, als irgendwie so einen schwarzbrotmampfenden Allmann.
Ja, ich muss in diesem Zusammenhang ergänzen, das ist, bevor du überhaupt die Welt mit deinem Wesen beglücken konntest, im Jahr 1978 gab es das historische Ereignis, das nur noch mit der Schlacht bei Waterloo und ihren Auswirkungen auf die Karriere von Napoleon Bonaparte vergleichbar ist, gab es das Ereignis, das als die Schmach von Cordoba in die Weltgeschichte eingegangen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Das war auch Fuppes, oder?
Das war Fuppes, als Deutschland gegen Österreich verloren hat und ausgeschieden ist. Ich glaube, sind sogar ausgeschieden dadurch. Aus der Weltmeisterschaft, damals durch eine lupenreine Militärdiktatur beherrschten Argentinien. Wir kommen aber zurück. Manfred Pentz, wir haben ein bisschen leicht abgeschweift.
Manfred Pentz ist auch so der deutsche Mike Pence, fällt mir da so auf. Ne?
Ja, aber schreibt sich anders und der Vorname auch anders, aber...
Sehen auch anders aus, aber ansonsten alles gleich.
Ja, alles exakt so, nur anders. Und jedenfalls, also wir erinnern uns, Weltsicherheitsrat, nicht ständiger Sitz, wird nichts. Und Krokodilstränen groß, Johann Wadepfuhl sagt, 8 Jahre reichen nicht. Und analysier. Aber Manfred Pentz rollt das Feld von hinten auf. Manfred Pentz sagt, ja, wenn das so ist, dann müssen wir doch mal die hohen deutschen Zahlungen an die Vereinten Nationen überprüfen. Und der auf der Spiegel sagte, bislang gab es keine namhaften Stimmen aus Union und SPD, die das fordern. Und gut, ja. Manfred Pentz halt. Und es ist richtig, wie alle eigentlich allgemein bekannt, dass Deutschland zu den größten Geldgebern der Vereinten Nationen zählt. Ach nee, ist ja jetzt auch vielleicht ganz sinnvoll, dass nicht Andorra die größten Zahler sind, sondern die größten Volkswirtschaften. Kann man vielleicht doch auch mal akzeptieren, aber...
Weißt du, ich frage mich gerade, Ulrich, war da nicht irgendwas mit Deutschland, das rechtfertigen würde, dass gerade wir uns um den Weltfrieden irgendwie kümmern und die internationale Verständigung? Mir will es nicht einfallen,
jeder kennt
mir war
es,
so, mir jeder war kennt so, als es, wäre da was gewesen.
Jeder kennt es aus seinem Kegelclub, dass wer da Freunde oder vermeintliche Freunde zumindest haben möchte, muss ab und zu mal eine Runde schmeißen. Und oder so beim Skifahren, wenn du da immer nur sitzt und sagst, ach, dankeschön, nehme ich den Jager-Tee und nicht selber mal mit so einem flotten Tablett voll Obstler um die Ecke biegst. Damit
das kommt nicht gut.
Das kommt einfach nicht gut. So, jedenfalls, also, aber eben das, was mich ganz besonders stört, ist, dass das Niveau so zerstört worden ist in den letzten Jahren, dass man solch eine Äußerung tätigen kann, ohne wirklich achtkantig aus jeder hessischen Apple-Wohlstube rauszufliegen. Und zwar das Niveau, dass man bei einer demokratischen Wahl verliert, Und dann sagt, ja, jetzt mach ich euch fertig. Das ist,
jetzt, weil, das jetzt ist so, fertig mit das
ist so, jetzt kriegst du kein Geld mehr. Das ist so, jetzt sag, genau, ich klebe dich zu. Und,
ich klebe dich zu.
Und das geht nicht so, ne? Das und das ist, nee. das gab es also früher in dem Sinne gab es das nicht. Das ist eine wirklich enorme Verrohung
der politischen Sitten.
Also man darf enttäuscht sein.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass natürlich schon auch, ich glaube, im Hintergrund natürlich sehr heftig mit solchen Sachen argumentiert worden ist, so im Sinne, oh, das wäre aber wirklich schade, wenn das jetzt nicht funktionieren würde. Ich meine, wie sollen wir das denn dann noch rechtfertigen, dass dann da so viel Geld für bezahlt wird? Denken Sie doch mal drüber nach. Ich male jetzt hier nur den Teufel an die Wand, ne?
Genau. Das erinnerte mich an Äußerungen von, ich krieg's leider nicht richtig auf die Reihe. Ich nenne das
Don
mal
Corleone?
Ähnlich. Ärztevertreter, ja, genau. Das ist Don Corleone-Prinzip. Ärztevertreter, ich glaube, so für Vertragsärzte, also gesetzlich Krankenkassenärzte,
ja,
der im Zusammenhang mit der anstehenden 798.000. Gesundheitsreform sagt, ja, können wir jetzt also nicht garantieren, dass dafür noch genug, dass es danach noch genug Termine gibt und dass es, gehe davon aus, dass der ein oder andere doch dann in Lebensgefahr gerate und leer ausgeht. So, also jedenfalls, dieser Mechanismus ist vollkommen
bekannt,
unredlich, impertinent und inakzeptabel, dann, wenn man einen auf den Deckel bekommt, zu sagen, jetzt bin ich beleidigt, jetzt kriegt ihr kein Geld mehr. Das ist Donald Trump-artig.
Ja.
Das macht man nicht. Und das macht man auch, wenn man Manfred Pence ist und eine keine Sau kennt und man denkt, habe ich doch eine tolle Idee, vielleicht kennt man mich dadurch. Selbst dann lernt man mich dadurch kennen. Ja, lieber Herr Pence, da haben wir Sie kennengelernt.
Aber nicht so, wie du dir das erhofft
aber
hast.
Das führt nur dazu, dass wir nicht drüber reden, ja, und das auch allen empfehlen, dass man über Manfred Pence wirklich souverän schweigen möge. Der Mann, der ja aus Hessen heraus sagt, wenn wir nicht gewählt werden, zahlen wir hinterher nicht mehr an völlig andere Sachen. Ja? Also fehlt nur noch, dass ja er sagt, dann zahlen wir nicht mehr an UNICEF. Und
schick mir wieder diese krebskranken Kinder aus, weiß ich nicht, der dritten Welt, schick mir wieder nach Hause.
Und ja, dann, also
wir werfen
dieses,
die ohne Falsche, werfen wir die ab.
So, die ganze Zeit kleine Brötchen backen, froh sein, dass man in den 70er Jahren vom Feindstaat tatsächlich zum UN-Mitglied abgegradet wird und dann mit sowas um die Ecke kommen. Eieiei, schämen Sie sich, Herr Pence.
Schämen Sie sich, Herr Pence.
Nicht mein Minister, was natürlich für uns als Berliner ohnehin gilt, aber möchte ich nichts mehr von hören von Ihnen, Herr Pence. Gar
aber,
nichts.
Aber ich muss dazu sagen, ist denn dieses Deutschland wird nicht in den UN-Sicherheitsrat gewählt? Ist das nicht so ein Genre? Also ich meine, ich kann mich, also jetzt nicht genau.
Nee, das
aber
ist noch nie vorgekommen.
Was? Nein, das kann nicht sein. Ich kann mich an mindestens noch eine Dings erinnern, wo das halt auch nicht funktioniert hat.
Nein, ich glaube, das war, nach meinen Informationen, war das das erste Mal,
dass Deutschland, nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
Also es gibt, nebenbei betreibt das Auswärtige Amt unter seinem Großmanager Johann Wadefuhl und das Auswärtige Amt schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, das Projekt, einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat
ja
für Deutschland klar zu machen.
Ja.
Und das ist jetzt erstmal wahrscheinlich ein bisschen hintangestellt worden. Und nach meinen Informationen, aber ich bin ja
bestens informiert.
Ich bin erstens bestens informiert, zweitens aber auch kritikfähig. Lass mir das gerne nachweisen. Lass mir es ungern nachweisen, aber zur Not lasse ich mir nachweisen, dass ich da falsch liege. Das ist immer, sind so Turnus, zu denen da die Wahl überhaupt möglich ist als nicht ständiges Mitglied und entweder tatsächlich rechtlich ausgeschlossen oder ist es so ein Agreement, dass man da nicht zwei Perioden hintereinander legt. Und deshalb ist man wohl alle 8 Jahre kommt man in Betracht. Und das hat bisher alle 8 Jahre geklappt.
Ich habe jetzt auch Google gefragt und du hast recht, das ist tatsächlich erst einmal passiert. nämlich am 3. Juni 2026. Und also man hätte 2/3 der Stimmen kriegen müssen der Gruppe Western European and Others Group.
Ja.
Das and Others ist großartig. Also Western European and Others hätte man 2/3 der Stimmen gebraucht.
Ja, was glaube ich so 130 gewesen wäre.
Ja, irgendwas über 130.
Und Deutschland hat es auf 104 gebracht. Was wenig, sehr wenig.
haben beide 130, also Portugal 134, Austria 131 und Deutschlands 0 Points, also nur 104, aber das ist dasselbe wie 0 in diesem Zusammenhang. Ja, interessant, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass wir das schon mal, aber dann ist das ja, ich glaube, das war dann tatsächlich mit diesem ständigen Sitz UN-Sicherheitsrat, dass es da Initiativen gab,
ja,
die schon mal irgendwie
hat auch nicht
gescheitert
geklappt,
sind.
Aber das ist auch schwieriger.
So. Ja, vom Ding, also warum, also insbesondere bei diesem Reglement, wo ein Land alles blockieren kann, wieso sollte man da überhaupt noch irgendein weiteres Land aufnehmen? Und warum dann nicht, weiß ich nicht, so ein Land wie Indien oder so, das also arguably für die Weltsicherheit,
manche sagen, es sei größer,
von größerer Wichtigkeit ist als zum Beispiel jetzt Deutschland. Aber gut, das ist auch, glaube ich, echt nur so ein Ego-Ding, ne? Oder?
Würde ich jetzt nicht, sehe ich mich nicht in der Lage, die Gesamt-UN-Diplomatie mit einem aus immerhin zwei Bestandteilen bestehenden Wort wie Ego-Ding zu umschreiben. Ich glaube, also viele Kommentatoren, ich komme ja aus dem Völkerrecht, viele Kommentatoren haben geäußert, dass die eigentliche Bedeutung des nicht ständigen Sitzes im Sicherheitsrat ausgesprochen gering sei in Zeiten, in denen sich der Weltsicherheitsrat durch die Vetomächte sowieso die ganze Zeit komplett blockiert, sei also als solches unwichtig, was die Möglichkeiten der Einflussnahme angehe. Aber die Kenner haben das eher auf so eine symbolische Ebene gehoben. Ja, und dieses, ja, du kennst es ja besser als ich, wie in der Politik Projekte gemacht werden und verfolgt werden und man sich dafür feiert und am Ende hat man irgendwas erreicht, was total unwichtig ist, kann sich aber trotzdem dafür abfeiern. Und ja, also Manfred Penz, kommen wir auf ihn nicht zurück und möge er ein glückliches Leben haben, aber außerhalb der Tätigkeiten mit Relevanz für das Gemeinwesen, bitteschön.
Ja, also vollkommener Wahnsinn. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. 1990 hat Deutschland dann zusammen mit Brasilien, Indien und Japan die G4 gegründet. In 2004 haben sie das gemacht. Also seit den 90ern heult Deutschland da rum. 2004 haben sie dann die G4 gegründet und wollten sich da gegenseitig unterstützen. Und gescheitert ist es an der UN-Charta. Die muss nämlich durch 2/3 der Mitglieder irgendwie geändert werden. Und dann kann sich jeder halt irgendwie vorstellen, wie du da diese ganzen Länder, wie du das hinbekommst. Also da bräuchte man jemanden wie Franz Beckenbauer, der das im Hintergrund
so
für
ist
Deutschland.
Und jedenfalls nicht, und das ist ja der Aspekt, der da immer wieder in den Vordergrund geschoben wurde in der deutschen Debatte oder Diskussion und Analyse, Mehrheiten beschaffen, das sei nicht so die ganz starke Qualifikation, nicht die ganz große Stärke unseres Bundeskanzlers und seiner Regierung, Mehrheiten zu beschaffen. Das hätte
doch.
Verstehe
ich gar nicht, dass Brasilien zum Beispiel jetzt sowas nicht unterstützen würde, nachdem der Kanzler ja nur gut.
Er macht so guten Eindruck überall. Also, und der habe also ja schon, es habe schon so ein bisschen ruckelig mit der Wahl zum Bundeskanzler begonnen. Und dann sei Mehrheitsbeschaffung immer sehr schwierig. Es wird dem Bundeskanzler auch vorgeworfen, dass er sich bei der letzten UN-Generalversammlung nicht hat blicken lassen. Ich glaube, mit Brasilien war es auch schwierig und in Angola war das, wo er sich über das Brot beschwert hat, es schwierig. Ja. Er hat ja sehr viel in der Wirtschaft tätig, sodass möglicherweise diese die Kenntnis des Völkerrechts ihm das ein bisschen hinuntergefallen ist, dass da eine starke Ansage nicht so beliebt ist und ja, Curaçao dasselbe Stimmrecht hat wie China und ja.
Ja, also und vor allen Dingen auf solchen Ebenen ist das doch echt so ein Quid pro quo, muss man jetzt mal einfach sagen.
Ja, da sagt man nicht hinterher, ihr kriegt kein Geld, sondern man sagt vorher, ihr kriegt Geld und dann läuft das
ja, auch. Ja, genau, da muss man drüber reden. Oh, und stellt euch mal vor, was wir als Mitglied im UN-Sicherheitsrat alles Tolles machen könnten, also gerade auch, und dann bitte setzen Sie hier ihr Wunschthema ein, mit dem sie dann die Person, die da gerade vor ihnen steht, überzeugt bekommen. Und also ich meine eigentlich so ein paar Kuckucksuhren und so, also das ist ja eigentlich, sind ja sehr Peanuts für Deutschland.
Ja,
aber
ein Fässchen.
Ein schönes Fässchen, so ein Präsentkorb mit bisschen Wurst, ein bisschen Aufschnitt, ne? Da kann ich mir, vielleicht noch so eine Pyramide, so eine Holzpyramide aus dem Erzgebirge.
Nee, Erzgebirge wird zurzeit nicht gefördert. Die sind, politisch nicht korrekt. Die kann man,
auf jeden Fall nicht mehr machen. Ja, es ist bemerkenswert, dass wir es nicht hingekriegt haben. Aber was noch bemerkenswerter ist, dass dann halt so rumgeheult wird. Ne?
Man
gibt sich keine Mühe, man verkackt und dann ist man sauer und sagt, dann müssen wir wohl das Geld.
Das ist ganz furchtbar, ganz schlimm.
Und das Geile ist, das wird doch in zumindest den Ländern, in denen sich dann die Politik für sowas interessiert, wird sowas dann doch in Dauerschleife laufen. Und dann sagt man, ja, und genau deswegen haben wir die Ficker nicht gewählt, weil sie nämlich hinterlistige Arschlöcher sind.
Ja, also schlechter Verlierer, das ist ja nun ein Titel, den man, wollen wir nicht haben. Apropos schlechter Verlierer, ne, hat die Regie uns
heute noch
wirklich sehr schön diese Überleitung wie ein erfahrener DJ, schlechter Verlierer. Ja. Heute, wo wir das aufnehmen, am 11.06. des Jahres 2026 beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Nordamerika in drei Jurisdiktionen, wie wir sagen, nämlich Mexiko, Kanada und den Estados Unidos de America ist diese Fußball-Weltmeisterschaft. Und wenn sich solche wirklich größten Strategen aller Zeiten, Größstatze wie Gianni Infantino und Donald Trump begegnen bei so einem Ereignis und das da mitwirken, könnte es auch sein, dass es die letzte Fußballweltmeisterschaft ist, dass sie das nämlich schaffen, trotz weltweit doch immer noch erheblicher Fußballbegeisterung, dieses Ereignis an die Wand zu fahren. Durch komplette Überkommerzialisierung, nachdem man zuletzt ja in Russland, in Katar und jetzt in den Vereinigten Staaten ist, stellt sich die Frage, wo könnte man denn noch hingehen? Und ich glaube, irgendwie als nächstes, weiß ich gar nicht, wo dann in weiteren 4 Jahren das sein wird. Wahrscheinlich irgendwie ist auch demnächst mal in Saudi-Arabien. Und nachdem da die Olympischen Winterspiele wahrscheinlich auch sein werden. Long story short, heute geht es also los. Die Stimmung ist bislang, würde ich mal sagen, mäßig. Die US-Amerikaner machen sich noch mit einigen der Regeln vertraut. Das ist also nicht besonders super ist, wenn man möglichst hoch über dieses Tor den Ball schießt, sondern dass der da in dieses Netz rein muss. Hier in Deutschland, ich habe heute durch eine recht zuverlässige statistische Erhebung auf der Straße 17. Juni habe ich 2 Fahrzeuge mit türkischer Flagge gesehen und einen mit so einer deutschen, also mit dieser Kunststoff, wir verschmutzen die Meere Flagge, die man sich an das Auto, wir versauen den Wald auch zu Hause, heftet gesehen, aber So richtig viel nicht. Es sind sehr viele Mannschaften da, 48, so viel wie noch nie. Weshalb im Grunde genommen jedes Los gewinnt, man also sich wirklich in diesem Jahr noch döver anstellen muss, als bei diesem Mal noch döver anstellen muss, als bei den vorangegangenen zwei Weltmeisterschaften, um in der Vorrunde auszuscheiden. Was die Bundesrepublik Deutschland ja geschafft hatte. In diesem Jahr von vieren kommen drei weiter, also kriegt auch relativ geringe Quote, glaube ich, wenn man auf das Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in ein Sechzehntelfinale dann wettet.
Ja,
was kann man dazu schon, noch
ich
sagen?
Jetzt schon von also, der Beschreibung, ist, ich bin jetzt schon von der Beschreibung erwärmt, fast eingeschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen, Ulrich.
Und dieses Jahr, ich sage jetzt nochmal alles, was mir dazu einfällt und dann kannst du gucken,
dann sag ich nochmal alles, was mir dazu einfällt.
Frage, was macht das mit dir?
Ja.
Es wurde dann auch, wie soll man sagen, aufgewärmt, diese Erfolgsstory der politischen Betätigung der deutschen Fußballnationalmannschaft und ihres Umfeldes im Rahmen der Weltmeisterschaft zu Katar vor 4 Jahren oder vor 3,5 oder 4,5 Jahren, das weiß ich nicht, weil die ja, glaube ich, im Winter war. Das war also, das war alles ja ganz skurril. Und als es diese politische Betätigung dort gab oder die Betätigungsversuche als...
Ja, mit dieser pinken Armbinde oder so.
Genau.
Oder war das nicht das so?
Die war noch nicht mal pink, die war auch nicht in den Regenbogenfarben der LGBTQ+++ Bewegung. Nein, man hatte die schon downgegradet. Es ist so schlimm, es ist wirklich wie
auf braun.
Konträrfaszination hoch und vieles. Man hatte die schon downgegradet zur One-Love-Binde, weil also so Homosexualität in Katar, da kriegst du also normalerweise, wenn du Glück hast, nur die Hand abgeschlagen. Und hatte man die zur One-Love, so für Toleranz, downgegradet. Aber dann hat die FIFA gesagt, vergesst es, das kommt überhaupt nicht in die Tüte.
Kommt nicht in die Tüte.
Und dann, das habe ich jetzt gerade heute nochmal jemanden rekapitulieren hören, hat die FIFA damit gedroht, wenn der Manuel Neuer, der damals Kapitän war, mit der One-Love-Binde aufläuft, dann kriegt er die gelbe Karte. Und das war denen dann zu heiß. Da haben die gesagt, nee, das machen wir nicht. Und wahrscheinlich wäre das dann auch so gewesen, wenn er dann im zweiten Spiel nochmal damit aufläuft, hätte er die zweite gelbe Karte und dann wäre er gesperrt gewesen wahrscheinlich. Ja, das war also diese Sachen. Heute geht es dann los mit einem wahren Leckerbissen, nämlich Mexiko im berühmten Aztekenstadion. Kommentieren wird Heribert Fassbender, nein, so gut ist es nicht, gegen Südafrika. Also, ja, wer kennt es nicht?
Ja.
Im Aztekenstadion. Ganz
schön.
Schön. Da geht es also los. Und die deutsche Nationalmannschaft verhält sich sehr unpolitisch oder apolitisch, äußert sich nicht. Das heißt, von Verbandsseite, die Spieler hätten alle eine sehr dezidierte Meinung, würden sich aber damit zurückhalten, um sich nicht ablenken zu lassen. Dann muss man nochmal an Berti Vogts erinnern, auch 1978 in Argentinien. Sehr, sehr krassen Militärdiktatur, wo sich Berti Vogts, der damals als Spieler dabei war, geäußert hat, es war doch alles okay, ich glaube, er hat gesagt, er habe keine politischen Gefangenen gesehen.
Richtig gut.
Sieht man ja.
Weil die immer so ausgestellt werden.
Sollte man vielleicht gar nicht, muss man glaube ich nicht weiter erklären. Das für ein Quatsch ist. Ja, heute geht's los. Wir freuen uns.
Ja, was macht das mit mir? Ich stelle die Frage mal selbst.
Ja.
Also vor dem Hintergrund, dass ja auch demnächst dieses UFC-Spektakel stattfinden wird. Also Donald Trump hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, das Weiße Haus, also so gut es geht, bestmöglich sozusagen komplett zu verschandeln. Und also er schreitet da auch steten Schritts.
Da ist er sehr erfolgreich, ja. Mhm.
Da ist er sehr erfolgreich. Ich denke, eine der wenigen Sachen, die ihm halt auch echt gut gelingt, ja, Ich finde das schwierig mit den USA. Ich finde das auch schwierig und das zeigt auch dann so ein bisschen die Bigotterie oder die Beliebigkeit. Also bei Katar, gut, man hat sich in Katar noch nicht mal getraut mit dieser bescheuerten One Love Armbinde, aber es gab wenigstens eine öffentliche Diskussion, die aber, muss ich jetzt auch fairerweise sagen, wahrscheinlich davon getragen wurde, dass das ein muslimisches Land war und das halt in Deutschland immer ganz gut geht und läuft, wenn man den Moslems nochmal eins obendrauf geben kann. Und jetzt in den USA, also nix, ne? Ich meine, Donald Trump hat ja, ich glaube, ABC war es, ein Interview gegeben, wo er also vollkommen empört und auch so vollkommen, also dieser Mann hat sich nicht im Griff, ne? Also da muss man ja immer sich nochmal vergegenwärtigen, dass der ja diese Atomcodes hat, ne? Und dann sitzt der da und dann fragt, dann im Moment ist das Thema der Republikaner wieder Wahlbetrug und also sie verarschen da halt wieder sich und ihre WählerInnen, indem sie halt sagen, ja, in Kalifornien, da hätte es wieder irgendwie Wahlbetrug gegeben, weil ja, ne, erst werden natürlich die Stimmen vor Ort ausgezählt, dann erst die Mail-in-Ballots und ja, da hast du dann also immer, der republikanische Kandidat ist dann am Anfang ein bisschen vorne und dann kippt das halt sehr schnell und dann sagen so Voter Fraud und so. Und dann hat die Frau von ABC gesagt, ja, aber haben Sie denn dafür irgendeinen Beweis oder so? Und da ist der komplett ausgerastet, hat diese Frau beschimpft und hat dieses Gespräch abgebrochen und ist einfach gegangen. Donald Trump benutzt das Department of Justice, um da irgendwie Leute zu gängeln, die er irgendwie nicht mag. Also er benutzt es quasi für politische, ja, Gängelung. Die USA sind tatsächlich auf einem Niveau angekommen, wo es da halt tatsächlich zugeht wie in so einem Bananenstaat. Oder auch dieses ganze Geld, was der sich da genehmigt hat. Ja, also quasi, er hat die IRS, also die US-Steuerbehörde, hat er verklagt, weil er gesagt hat, sie hätten ihm da so furchtbaren Schaden ihm gegenüber angerichtet, weil irgend so ein Whistleblower hatte ja die Steuererklärung von Donald Trump geleakt. Ja, und dann hat er die auf irgend so einen komplett frivolen, auf eine komplett frivole Menge Geld verklagt. Und dann, als er der Präsident war und auch derjenige, der dann da im Grunde genommen das letzte Wort hatte, hat er sich dann quasi selber ein Settlement mit sich selbst gegönnt. Da würde man in Deutschland sagen, das ist ein in sich Geschäft, das kann so nicht gehen. Und ja, und hat sich dann da irgendwelche Milliarden gegönnt. Und jetzt dieser geile Fonds, den er sich auch gegönnt hat, wo sie dann irgendwie so diffus die Opfer von quasi politischer Verfolgung quasi durch die Demokraten entschädigen wollen und man sich da jetzt also quasi für so einen Freiheitsfonds oder wie die den Scheiß nennen, irgendwie bewerben kann. Also
ist wohl gescheitert, letzteres. Also den gibt's, der wird nicht eingeführt. Aber
der wird doch nicht eingeführt?
It was close, ja.
Bist du dir sicher?
Ja.
Muss ich nochmal nachgucken. Ja. Aber jedenfalls, es ist vollkommen abenteuerlich, was in den USA abgeht. Und man kann das nicht sauber trennen. Also wenn das jetzt ein Land wäre, ja, das eben nicht die USA sind, dann wären die Nachrichten voll davon. Man würde der Nationalmannschaft irgendwie abverlangen, sich ständig in irgendeiner Art und Weise dazu zu positionieren. Und so ist es halt einfach ferner liefen, so dieses, ach ja, so ist er halt, der Ami, ne? So, und also ganz schwierig.
Ja.
Das macht das mit mir.
Ja. Also es ist schon skurril. Wenn man sich allerdings einmal damit befasst, was die Spieler der deutschen Nationalmannschaft aus Anlass oder bei ihrer Teilnahme bei der Weltmeisterschaft 1978 einer extrem widerlichen Militärdiktatur in Argentinien sagten, dann ist es eine sehr gute Entscheidung, dass sie heute nichts sagen. Die Taz hat vor 12 Jahren, hat die nochmal Zitate zusammengestellt Und da war also einmal Erich Bär von Hertha BSC, kennt man heute nicht mehr, kannte man damals wahrscheinlich. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen für, also gefragt, so, findet ihr das gut, dass hier Militärdiktatur ist und ihr Fußball spielt? Ich habe ja auch kein schlechtes Gewissen für 200 Mark zu essen und in Indien hungern welche.
Also, das ist natürlich, da merkt man auch direkt Berliner, ne? Also zumindest West-Berliner.
Ich sag mal.
Ja. Also,
sehr schön auch Karl-Heinz Rummenigge. Ich kann nicht akzeptieren, was da los ist. Trotzdem möchte ich gerne mitspielen. Finde ich auch nicht schlecht.
Ja, aber da muss man ja sagen, das ist ja an, da wird ja wenigstens ein Konflikt.
Ja, ein sehr
klar. Also da muss ich sagen, da wird ein Konflikt
sehr
klar.
Ja.
Und er wird auf dem Niveau verarbeitet, dass ich jetzt von einem Fußballspieler in der deutschen Nationalmannschaft in 1978 erwartet hätte. Also das muss man ihm zugute lassen, dass er diesen Widerspruch wenigstens benennt.
Keinen Widerspruch hat Manfred Kals, Hamburger SV, damals gesehen. Nein, belasten tut mich das nicht, dass dort gefoltert wird. Auch ein Statement.
Da muss man ja direkt ins StGB gucken, ob das sich schon.
Hier auch nochmal das ganze Zitat von Herrn Berti Vogt, Berthold oder wie er heißt? Hans-Hubert Vogt.
Berthold.
Hans-Hubert Vogt. Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen. Sehr schön. Er ist also das in ganzer Pracht. Der Bundestrainer, der damalige, er habe nichts gesehen, von dem man sagen könne, es handele sich um eine ausgesprochene Diktatur. Auch sehr, sehr schön.
Vielen
Dank, dass der DFB auf die Idee gekommen ist, dieses Mal jedenfalls sich gar nicht zu äußern. Ja.
Man muss aber dazu sagen, wenn jemand 1978 gesagt hat, ich habe nichts gesehen, was von einer, was hat er gesagt, ausgesprochenen Diktatur?
Ja. Ausgesprochene Diktatur nicht.
Da haben die Leute mit Täterwissen gesprochen, ne? Also das war 1978, die waren 1945, waren die alle irgendwie 20, so, ne? Also, wovon sie reden.
Du hältst es für... ist es doch gar nicht. Ja,
ja, genau. Ich halte das für nicht unwahrscheinlich, dass der sich einfach daran erinnert hat, wie war es denn früher.
Ja.
Und ja, ja.
Ja, in der Tat. Helmut Schön, 1915 geboren. Der hatte durchaus...
He knew what he was talking about.
Yes.
Ja. Jedenfalls, also das passt doch ganz gut ins Bild. Aber ich muss auch sagen, extreme Konträrfaszination natürlich, weil man bleibt so ein bisschen ratlos zurück und fragt sich, was geht denen da durch den Kopf? Was treibt die dazu an, solche Dinge zu sagen?
Tja.
Aber wahrscheinlich haben die auch gedacht, das versendet sich, wie es so schön heißt, und nicht damit gerechnet, dass das 50 Jahre später nochmal in irgendeinem Podcast, in irgendeinem Internet aufgegriffen wird. Ne?
Ja, danke, liebe Taz. Also das ist wirklich ein Dokument der Zeitgeschichte, das dort zusammengestellt worden ist.
Aber hallo, ja.
Ja, aber genau, ein herzliches Aber-Hallo für diese Leistung.
In die Runde. Ja, gut, also WM in den USA finden wir nicht gut. Ich werde es mir auch nicht angucken. Ich werde vielleicht 2-3 Mal Tor für Deutschland twittern, aber also so vollkommen aus dem Zusammenhang. Aber also ja, ich meine das ernst, gut heißen kann man den ganzen Bums ja nicht.
Ja, sehr gut.
Sehr gut.
Wir fahren fort.
Ich muss eine kurze Erinnerung noch sagen. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Bei allen Leuten, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Und noch eine Sache, weil ich das jetzt schon mehrmals gefragt wurde, wo denn diese Musik herkommt, die ich da immer rund um den
das
Podcast...
Das spielt dieses kleine Orchester, das wir haben. Ne?
Drapiere.
Die Showband.
Das ist alles KI. Es ist alles KI-Musik. Ich hoffe, ich schocke damit jetzt nicht einige HörerInnen zu sehr, aber Es ist so, mir macht das extrem viel Spaß und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr fragt, was ist das für eine Band? Zeigt dann doch ganz gut, wie weit wir da schon.
Das neue Album ist in the making.
Mit der Technik sind. Ja, das Problem bei dem
Album
ist. Auch
eine Single-Auskopplung.
Das Problem bei dem Album ist, dass der urheberrechtliche Stand von KI-Musik sehr, sehr schlecht ist. Also, du kannst da keine Urheberrechte geltend machen. Also nicht wirklich, zumindest international. Also, ja, das war der kleine Werbe- und Informationsblock. Und jetzt, lieber Ulrich, wolltest du noch was sagen? Wir wollten noch über eine Sache reden. Was denn? Sag mal.
Ich weiß gar nicht, wollen wir in Argentinien bleiben und über Adolf Eichmann reden oder über den deutschen Taximarkt? Das kannst du dir jetzt aussuchen.
Ja, ich finde Adolf Eichmann finde ich irgendwie besser. Also ja. Ich finde nicht Adolf Eichmann besser,
bleiben
aber
ich finde
das Thema besser, weil wir haben ja gerade auch schon über Nazis und Diktaturen und so geredet und da passt der doch ganz gut rein, der Adi.
Ja, also auch eben WM 78 und Argentinien, damit verbindet ja Adolf Eichmann nach seinem Weg über die Rattenroute nach Argentinien einiges. Ja, Adolf Eichmann, einer der schlimmsten Menschen aller Zeiten, kann man so sagen.
Ja.
Schlimm deshalb, weil er ohne selber Hand anzulegen es geschafft hat, einer der schlimmsten Menschen aller Zeiten zu werden.
Das ist schon sehr bemerkenswert.
Er ist auch unvergleichbar. Man kann jetzt nicht sagen, Jack the Ripper war dagegen ja irgendwie mehr so ein Handwerker. Nein, das wollen wir ja gar nicht sagen. Also einer der schlimmsten Menschen aller Zeiten. Im Grad des Obersturmanführers, das ist gar nicht so wahnsinnig viel.
War nicht so hoch.
Und er hatte ein Referat im Reichssicherheitshauptamt geleitet und das war das Referat römisch 4b, arabisch 4, das die Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Millionen von Juden in Europa organisiert hat. Also geboren in Solingen, was auch immer wieder schockiert, ganz in der Nähe, im Herzen des Rheinlandes ist es nicht, aber
ja.
Und gut, kann man viel zu sagen. Am Ende seines Lebens dann, und da spielt auch das eine Rolle, worum es heute geht, in Argentinien durch einen ziemlich kühnen Stunt des Mossad entführt und in Jerusalem in einem natürlich überraschenderweise weltweit beachteten Gerichtsprozess zum Tode verurteilt und dieses Urteil wurde auch vollstreckt durch Hängen im Jahr 1962. Am 1. Juni 62 war das. Und wieso kommen wir da jetzt heute drauf? Nicht nur wegen Argentinien, sondern weil das Bundesverwaltungsgericht in der vergangenen Woche entschieden hat, dass die auf einen Antrag einer Journalistin, die Dokumente über die Verhaftung Adolf Eichmanns, die an der Bundesnachrichtendienst beteiligt war, weil auch Hinweise aus Deutschland kamen. Die Deutschen kannten sich halt auch ganz gut aus.
Ja, Täterwissen.
Die hatte Akteneinsicht beantragt in die Akten des Bundesnachrichtendienstes. Und die hat sie auch bekommen, dachte sie. Aber die war ungefähr in so einer Qualität redigiert wie die Epstein-Files.
Ne? Wie die Trump-Epstein-Files.
Und da waren also so die wirklich interessanten Passagen geschwärzt. Und da hat die dann geklagt und hat es bis zum Bundesverwaltungsgericht gebracht und hatte geklagt auf Herausgabe einer ungeschwärzten Fassung oder zumindest einer weniger geschwärzten Fassung. Und das Bundeskanzleramt, das dafür dann zuständig war, hat aber eine Sperrerklärung nach der Verwaltungsgerichtsordnung abgesetzt, erlassen und sich darauf bezogen, dass das Bekanntwerden der Unterlagen das Wohl des Bundes gefährden könne. Diese Unterlagen seien deshalb weiterhin streng geheimhaltungsbedürftig. Und und
was steht denn da drin?
Tja, das ist eine sehr schöne Frage. In diesen geheimen Sachen, das Darf ich nicht sagen. Und dann gibt es da, und das ist wirklich sehr interessant, das Bundesverwaltungsgericht hat diese Klage dann der Journalistin auf Einsichtnahme in eine ungeschwärzte oder weniger geschwärzte Fassung abgelehnt. Ja? Und nee. Hat die Klage abgewiesen, nicht abgelehnt. Und ja, das...
Aber Klage ein abgewiesen Urteil vom in dem 4. Zusammenhang finde ich
vom,
krass.
Vom 4. Juni. Es geht darum, dass wohl irgendwelche Zusammenhänge auch mit, heißt es, Abrüstungsverhandlungen bestünden und Atomtests in Argentinien, da würden die Akten Informationen zu enthalten. Und das könne man also auch jetzt nach fast 70 Jahren später oder lass mich rechnen, ja, 60, 70 Jahre später, das sei immer noch, würde immer noch die Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Und das ist also auch so, dass durchaus das Gericht, das ist ganz interessant, eigentlich ganz geil, ne? Die haben dann da so einen Fachsenat, der das prüft. Und dann gibt es für die Richterin
eine ungeschwärzte Version.
Ja, die erhalten die Möglichkeit, in einem sehr streng überwachten Verfahren sogenannte Fachsenate, die dann in eine ungeschwärzte Fassung reinschauen dürfen.
Immerhin.
Ja, ist ja auch ein gewisses Dilemma, ne? Dass du sagst, wir müssen das jetzt überprüfen, das Geheime. Und dann sagen die, das können wir euch nicht geben, das ist geheim. Und dann, das ist ja blöd. Und das wird
das
dann,
ne?
Sie weiß auch nicht genau, wie diese, das muss man sich mal, wäre schön, man könnte mal ein bisschen probieren, ja, wie das funktioniert.
Wahrscheinlich gibt's da, also entweder müssen die das dann beim BND in irgendeinem so Aktenraum einsehen oder es gibt dann da beim Bundesverwaltungsgericht extra so einen Aktenraum. Ich meine, im Abgeordnetenhaus gab's ja dann auch den Raum, wo immer die G10-Kommission getagt hat, da konntest du dann auch im Zweifelsfall geheim, der hieß tatsächlich, glaube ich, auch Geheimschutzraum oder irgendwie sowas.
Ja,
also da gibt es dann so Räume und dann, ja, und dann guckt man da, hat man dann da so Akteneinsichten.
Ja, aber ungemein faszinierend das Ganze. Und
ja,
die Akten enthalten, das ist bekannt, da gab es auch ungeschwärzte Teile, eben auch Belege darüber, dass der BND bzw. seine Vorgängerorganisation, die Organisation Gehlen, ab 1956 hieß sie dann Bundesnachrichtendienst, schon 1952 wohl sichere Kenntnis vom Aufenthaltsort Adolf Eichmanns hatte.
Ja.
Und ja, das...
Also,
ja, da hat man dann gesagt, okay, das muss man jetzt vielleicht doch mal sagen. Das kann man, das gefährdet die Interessen der Bundesrepublik Deutschland vielleicht doch mehr, wenn man es geheim hält, als wenn man es nicht tut. Ja, und dann faszinierende Angelegenheit. Da ist man sich also offenbar immer noch
zu
fein. Wir wissen leider nicht, was drinsteht, aber es ist schon ein ausgesprochen beachtlicher Vorgang, muss ich sagen.
Meiner Meinung nach, oder ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Also ich kenne ja auch von meiner Masterarbeit und den ganzen Akten, die ich dazu gelesen habe und auch dann der persönlichen Korrespondenz dieser ganzen Leute, die da an der V2 gearbeitet haben. Werner von Braun und hier der Walter Dornberger und wie sie alle geheißen haben. Und also da kannst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, weiß ich nicht, da kannst du beide Hände für ins Feuer legen, dass der BND natürlich sofort wusste, wo der Adi ist, weil die alle noch untereinander, miteinander Kontakt hatten und auch vernetzt waren. Ja, also das ist Werner von Braun zum Beispiel, der führte in den 50er Jahren ein äußerungsrechtliches Verfahren gegen irgendeinen anderen Raketentypen da, den Rudolf Nebel, und wurde dabei vertreten von einem Anwalt in München, der vor dem Krieg beziehungsweise bevor der Machtergreifung eine Kanzlei mit dem Typen hatte, der dann Justizminister wurde unter Adolf Hitler. Ja, so. Also das ist kein Zufall, dass dann Werner von Braun von all den möglichen Anwälten, die er sich da hätte nehmen können, genau bei dem landet. Ja, so. Das heißt, auch wenn es damals kein Facebook gab oder irgendwelche anderen Sachen, mit denen man solche Beziehungen auch über den Kontinent aufrechterhalten hätte, die wussten alle, wo sie waren, und die hatten auch alle Kontakt irgendwie miteinander. Und da gab es dann auch so, ja, wie soll man sagen, so Gentlemen's, also Gentlemen's Agreement ist halt das.
Waren halt keine Gentlemen, aber
es ist ein Euphemismus dafür, es ist mehr so Korpsgeist, würde man vielleicht sagen, ne? Man hat sich da halt nicht gegenseitig auf den Teppich gekackt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil natürlich jeder irgendwie Informationen über den anderen hatte, die natürlich nicht so geil gewesen wären, wenn sie dann rausgekommen wären. Also ja, und das ist wahrscheinlich, sind diese BND-Akten auch einfach sehr peinlich für Deutschland, weil ich mir wirklich vorstellen könnte, dass der Mossad dann irgendwann dem BND die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, so, hört mal Leute, also mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich auch ohne den BND rausgekriegt haben. Aber sagen wir mal so, die hätten den Eichmann wahrscheinlich auch früher schon geholt, wenn sie es früher irgendwie gewusst hätten. Und ich denke mal, das wird die Peinlichkeit sein. Also ich wüsste nicht, was soll denn das mit Atomtests in Argentinien irgendwie sein? Was soll das mit Adolf Eichmann zu tun haben? Weiß ich nicht.
Ja, ich, wie gesagt, das ist halt ein bisschen doof. Das kann man, muss man sehr viel spekulieren. Aber ich finde das als These jedenfalls auch sehr, 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 sehr überzeugend, dass man meint, also vor allem wäre es überaus peinlich, und also ich glaube nicht, dass da, das heißt, ich glaube nicht, also wahrscheinlich wäre es vor allem peinlich und nicht, dass da irgendwie die Sicherheit der NATO bis heute gefährdet wäre,
ja.
Wenn man da mal sagt, was damals, wie das eigentlich damals gelaufen ist. In der Entscheidung wurde auch darauf hingewiesen, dass da irgendwie sensible personenbezogene Daten drin seien und dass einer Veröffentlichung Vertraulichkeitszusagen entgegenstünden, die man ausländischen Nachrichtendiensten gegeben habe und die nur mit deren Zustimmung ihre Wirksamkeit verlieren. Also hat sich der CIA gesagt, aber wir werden das nicht weiter verraten. Wir werden es nicht verraten, was wir da von euch erfahren haben. Und ja, da sehen die sich jetzt dran gebunden. Naja, also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Es hat mich also auch sehr verstört, dass das, als ich das jetzt gerade las, dass
ja, ich finde auch tatsächlich, was mich immer so ein bisschen da ratlos zurücklässt, sind diese Verwaltungsrichter, denen ja irgendwie so ein bisschen dann auch der Blick fürs Historische und der Blick fürs große Ganze da zu fehlen scheint, ne? Also gerade in einer Zeit, in der jetzt also wirklich auch die letzten Holocaust-Überlebenden sterben, wäre es ja wirklich, also weiß ich nicht, wenn ich so einen Wahnsinn durchlebt hätte, fände ich es wahrscheinlich ganz cool, am Ende meines Lebens nochmal erfahren, wie das denn jetzt genau mit diesem Arschloch war, der das damals alles zu verantworten hatte.
Ja, also sie müssen schon ja auch eine Abwägung vornehmen. Denn eben genau dieses, das Veröffentlichungsinteresse ist ja gegen das Geheimhaltungsinteresse höchstwahrscheinlich abzuwägen. Und das Veröffentlichungsinteresse ist meines Erachtens also kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das sehr, sehr hoch ist in diesem Fall, aus Gründen, die du auch genannt hast. Und
ich glaube, ohne da jetzt, wie gesagt, zu sehr die Details zu wissen, aber ich glaube, man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, wie es so schön heißt, dass sich Deutschland da echt nicht mit Ruhm bekleckert hat.
Nicht mit Ruhm bekleckert,
also, wenn da alles total super geil gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich auch gesagt, ja klar, kein Problem, guck dir die Akten an hier, wir haben dir noch 20.000 Fotokopien gemacht, die kannst du alle noch vom Fernsehturm runterschmeißen oder so. Nee, das wird schon Gründe haben, warum die das noch immer geheim halten wollen. Vor allen Dingen, also Vertraulichkeits zu sagen, beziehungsweise personenbezogene Daten von Dritten, wer soll denn da noch irgendwie leben, dem das dann peinlich sein könnte, dass man da irgendwas jetzt veröffentlicht?
Ja, also, das ist richtig. Das wär mir fast durchgerutscht. Ich habe es auch echt bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Müsste fast ein etwas größeres Thema sein. Und ich finde, dass gerade an solchen Stellen eine historische Kultur des Umgangs mit Ereignissen, die nun mal eine Nation geprägt haben, an solchen Stellen wäre es fast noch wichtiger, dass man sich da ein bisschen aufgeschlossen bei der Vergangenheitsbewältigung zeigt, als bei dem 37. Streichquartett Bundestag an Gedenktagen. Ja. Ich finde, hier, ja. das sind die Punkte. Ja. Da hätte man nochmal, also ich bin auch ein bisschen ärgerlich, weil halt ich jetzt natürlich wahnsinnig neugierig bin, was in den Akten drinsteht.
Ulrich, da müssen wir jetzt beide Verwaltungsrichter werden, um dann ab in den Geheimschutzraum.
Als U-Boot, Marsch durch die Institution und dann drüber entscheiden.
Gesagt, ja. Und da muss ich halt tatsächlich sagen, das wäre auch jetzt ohne natürlich den Inhalt dieser Akten zu kennen, aber also kein Geheimnis oder kein Geheimschutzversprechen, dass man mal irgendwann vor, ja, wie lange ist das her, vor 50 Jahren abgegeben 70. hat oder noch länger, was, 70?
Ja, 70, in den 50er, 60er Jahren.
Ja, der kann kein, also das ist wirklich ausgeschlossen, dass da irgendwas versprochen worden ist, was 70 Jahre später noch relevant sein könnte. Das geht einfach nicht. Also es sei denn, dass da so Sachen drin standen wie, weiß ich nicht, also der Mossad holt Eichmann mit dem UFO, was wir damals auf der Mondbasis der Nazis geborgen haben, ab oder irgendwie ja, sowas. Zum Beispiel. Ja. Und also der,
ich
so,
würde
und
selbst
sowas
das
wird,
für okay halten.
Ja, also ich würde halt sagen, naja, höchstwahrscheinlich steht das da nicht drin, sondern halt mehr so, ach ja, die wissen schon die ganze Zeit. Wahrscheinlich wird auch irgendeiner vom BMD dem Eichmann dann auch geholfen haben, nach Argentinien sich abzusetzen. Also das ist halt alles irgendwie hochnotpeinlich. Und ich finde, da sind sich dann diese Verwaltungsrichter irgendwie, die tun dann so, als wäre das jetzt so ein Ereignis 0815, Business as usual. Und dann sagen sie, ja, nee, also da haben sie jetzt nicht die richtige Genehmigung. Nee, da ist das Geheimschutzinteresse des Bundeskanzleramtes und des BND ist höher. Da haben sie jetzt Pech. Können wir, ich meine, wann soll das denn dann veröffentlicht werden? So, ja, wenn nicht jetzt, also ich weiß nicht, ob sich da in 100 Jahren noch irgendjemand für interessiert.
Ja, es ist ein schmales Fenster zwischen interessiert es noch jemanden und ist die Gefahr denn vielleicht gebannt. Wahrscheinlich gibt es nur im Jahr 2135 mal diese Möglichkeit, dass es noch Leute interessiert, aber auch die Veröffentlichung von einigen Bundesverwaltungsrichtern für dann doch vertretbar gehalten wird. Tja.
Ja, beziehungsweise dann wird dann gesagt, ja, nee, also die Entscheidung der Bundesverwaltungsrichter, die ist jetzt so sehr geschützt, das können wir jetzt nicht veröffentlichen, sondern das wäre dann für die und deren Angehörige peinlich.
Ja, oder man sagt dann halt eben Catch 21 oder 2, weiß ich mal nicht. Man sagt 22. Ja, nee, jetzt ist leider, also dieses Geheimhaltungsinteresse ist schon deutlich geringer geworden, aber leider ist auch das Veröffentlichungsinteresse so gering,
ja, genau,
dass das Geheimhaltungsinteresse immer noch überwiegt.
Also ich weiß ja keiner mehr, wie man Adolf Eichmann schreibt. Ja, also es ist halt wirklich, wie gesagt, also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, ich finde es sehr gut, dass da jetzt die Journalistin und Historikerin, steht hier nicht, wer es ist, wäre so ein Name, über den man doch mal reden sollte. Finde ich sehr gut, dass sie das versucht hat, wenigstens. Was heißt wenigstens versucht? Also Respekt, muss man ja sagen. Ja, sehr, sehr anständige Maßnahme. Faszinierend, ja. im nicht guten Sinne.
Ja, Konträrfaszination wieder, wie so oft. Und ja, man wird da so ein bisschen zum Verschwörungstheoretiker und fragt sich, was steht denn da jetzt so Krasses drin?
Ja, letztlich haben die es natürlich
Jahre
auch.
Danach, Ja, letztlich haben die das auch.
Ja, natürlich in der Hand, Verschwörungstheorien Vorschub zu leisten oder es eben sein zu lassen, indem man das einfach mal veröffentlicht.
Verdammt, ja, vor allen Dingen, was ich halt auch nicht verstehe, ist, wenn die Verwaltungsrichter so genau benennen konnten, was da für Dinge drinstehen, weswegen das nicht veröffentlicht werden kann, dann wäre die Abwägung doch gewesen, ist man denn nicht trotzdem in der Lage, und das hätten die ja bewerten können, ist man denn nicht trotzdem in der Lage, eine Version zu machen, die mehr sagt als das, was die Version sagt, die die Journalistin schon zu sehen bekommen hat?
Ja, also das so, ist eine also, ganze, man muss sich die, man sollte sich, wir sollten uns diese Entscheidung auch mal besorgen, wenn sie dann in Gänze veröffentlicht ist. Da in der Begründung wird wohl offenbar auch noch darauf abgestellt, dass die Antragstellerin dort noch Unterlagen haben wollte, die erst noch zu ermitteln seien. Und diesen Antrag habe der Bundesnachrichtendienst nach der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts zu Recht abgelehnt, denn der Verwaltungsaufwand sei unverhältnismäßig.
Nee.
Das ist natürlich schon ein starkes Stück, dass du sagst, wir haben ja einen der größten Menschheitsverbrecher, da ist aber ein bisschen viel Aufwand, jetzt hier nochmal in ein paar Aktenschränke zu gucken.
Also, ne, vor allen Dingen lieferst du den ja. Also das ist ja eine Begründung, die sich selbst ad absurdum führt, weil wie versteckst du dann am besten in Zukunft irgendwelche Akten, indem du halt sagst, ja, nee, also wir würden sie ja gerne veröffentlichen, aber wir haben sie leider verlegt und der Verwaltungsaufwand, sie wieder zu beschaffen, der wäre jetzt einfach
unverhältnismäßig. Sie kennen das doch, einmal falsch abgeheftet ist weg.
Ne? Ja, weg, ne? So, weg. Also dass denen das nicht peinlich ist, so einen Quatsch. Also, ja, wie gesagt, das bestätigt natürlich alle meine Vorurteile, die ich gegenüber Verwaltungsrichtern und RichterInnen habe. Ja,
das finde ich jetzt nicht, da mache ich jetzt nicht mit.
Da musst du ja nicht mitmachen. Ich sage ja auch nur, dass es meine Vorurteile sind.
Ich sage ja auch nicht, dass es deine Vorurteile sind, Ulrich. Ich sage auch nur, dass ich da nicht mitmache bei so einer alle Verwaltungsrichter.
So einem pauschalen VerwaltungsrichterInnen.
Weil es gibt ja auch sehr, ja.
Es war nicht alles schlecht. Ulrich, muss man auch sagen, es war nicht alles schlecht.
Lass mich doch in Ruhe.
Hör auf mich zu hänseln. So, du musst, glaube ich, los, ne?
So ist es, ja. Wir haben aber auch vieles gesagt, Gott sei Dank.
Wir haben vieles gesagt. Schön viel abgehandelt.
Und jetzt wird
auch
abgebunden.
Auch wenn es nicht schön war. So, genau, da muss ich das Ganze wohl abbinden. Liebe HörerInnen, das war die 209. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 11. Juni 2026. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für WM-Berichterstattung und Schutzhand und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen unter plus.lauerundwehner.de. Findet ihr alle Informationen. Bei allen, die diesen Podcast unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht verrückt machen. Auch nicht von abgelehnten Akten, Einsichtsanträgen und Dingen, die Berti Vogts mal zu Argentinien gesagt hat. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner. Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich will
Darling, I knew that already. Why did